Easy Cheesy Digital. Digitale Snacks leicht verdaulich. Der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Easy Cheesy Digital Podcast. Ich freue mich sehr, heute Rainer Pfluger vom Forschungszentrum Nachhaltiges Bauen an der Uni Innsbruck bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Rainer.
Grüß dich, Rudi.
Rainer, zu Beginn würde ich dich gerne bitten, dass du dich und deine Forschungseinrichtung kurz vorstellst.
Vielen Dank. Also ich arbeite jetzt hier seit 16 Jahren am Arbeitsbereich für energieeffizientes Bauen. Und da arbeiten wir, genau wie der Name schon sagt, am Thema Energieeffizienz im Bauwesen. Und zwar sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Sanierung, ganz starkes Thema eigentlich in den letzten Jahren. Außerdem bin ich Leiter des Forschungszentrums Nachhaltiges Bauen. Das wiederum ist eine fakultätsübergreifende Einrichtung aus drei Instituten der Architektur, vier Arbeitsbereichen der technischen Wissenschaften und der Informatik. Also sehr interdisziplinär sind wir da aufgestellt, sowohl in unserem Arbeitsbereich als auch in diesem Forschungszentrum.
In unserem Vorgespräch hast du mir gesagt, dass Themen, die bei euch am Laufen sind, im Bereich BIM und dann auch überleitend in den Bereich BEM bearbeitet werden. Kannst du uns mehr dazu sagen?
Es geht bei BIM, wie gesagt, Building Information Modeling, digitale Gebäudemodelle, das interdisziplinäre Zusammenarbeiten nutzbar zu machen, auch für die Energieeffizienzplanung, also BEM, Building Energy Modeling, und da einfach schon in der frühen Planungsphase die Effizienzplanung, die Energiemodellierung, Energiebilanzen, dynamische Simulationen in der Planung, auch schon in der frühen Planungsphase integrieren zu können. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, um Effizienzpotenziale ausschöpfen zu können, die wir gerade in der frühen Planungsphase heben können. Je weiter es dann in die Detailplanung geht, umso weiter sind Dinge ausdetailliert. Und auch da kann BIM natürlich nützlich sein, dann bis in die Detailplanung und bis zur Ausführungsplanung. Später dann auch in der Inbetriebnahme und im Betrieb haben wir über einen digitalen Zwilling, so nennt man das digitale Abbild des Gebäudes und der Gebäudetechnik, dann die Möglichkeit, auch diese Modelle fürs Facility Management zu nutzen.
Wo steht denn BIM aktuell? In Gesprächen mit dem einen oder anderen Vertreter aus der Branche hört man manchmal, dass das noch nicht so ganz optimal funktioniert. Im Vorgespräch hast du mir schon gesagt, es sieht durchaus anders aus. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, da muss man einfach schauen im internationalen Vergleich. Natürlich die skandinavischen Länder in Asien, weil sind diese Methoden schon sehr weit verbreitet. Österreich, Deutschland noch nicht so weit, hat verschiedene Gründe, aber es ist in einem sehr dynamischen Wachstumsprozess begriffen und soll ja auch generell auch zumindest mal für öffentliche Bauten eingefordert werden. Da wird offensichtlich schon auch der digitale Zwilling häufiger eingefordert und die Entwicklung ist sehr dynamisch. Warum das hier in Österreich, Deutschland vielleicht noch nicht so reibungslos funktioniert, sind verschiedene Themen, einerseits rechtlicher Art und andererseits Schnittstellen, Interoperabilitätsprobleme, die hier eine Rolle spielen, und da arbeiten wir dran, das zu lösen. Es bedarf Vertragskonstrukte, die so einen BIM-Planungsprozess durchgängig machen. Also von der frühen Planungsphase bis zur Ausführungsplanung, bis zur Inbetriebnahme müssen diese modularen Verträge weitergezogen werden können und diese Schnittstellenproblematik gelöst werden. Freilich Schnittstellenproblematik auch im Sinne der Softwarelösungen. Da hakt es natürlich auch noch hier und da. Auch da sind technische und vor allem informationstechnische Lösungen gefragt. Wir arbeiten da ja auch sehr stark mit der Informatik zusammen, die da Spezialisten sind, gerade solche Themen auch kompetent anzugehen.
Für die handelnden Mitarbeiter in Unternehmen, was würde das bedeuten bezüglich Weiterbildung? Wäre da noch viel zu tun oder hast du das Gefühl, die Grundausbildung würde da schon passen?
Das muss jetzt eigentlich durchgängig in die Ausbildung kommen. Das ist ja noch ein sehr neues Thema und sind natürlich auch die Universitäten gefragt. Wir haben jetzt mit dem DEH West die Chance, das dann für kleine und mittelständische Unternehmen in die Aus- und Weiterbildung zu bringen, aber auch in die universitäre Bildung. Wir haben ein Live-Projekt, das ist eine EU-Förderschiene, Achieve SEP heißt das. Und da haben wir auch die Möglichkeit, hier die Lehre, in dem Fall die universitäre Lehre, aber auch die Ausbildung für Energieberaterinnen und Energieberater voranzubringen, auf neuesten Stand zu bringen, zu aktualisieren. Da muss noch sehr, sehr viel getan werden. Da sind wir dran und das ist natürlich auch die Aufgabe, unsere Aufgabe in Forschung und Lehre. Wir haben ja auch eine sehr forschungsgetriebene Lehre, dann gleich immer diese Erkenntnisse dann auch in die Ausbildung zu bringen, ganz klar.
Vielleicht der motivierende Input in die Unternehmen im Ausland, in gewissen Ländern funktioniert es schon. Also kann man eigentlich nur hoffen, dass das bei uns auch bald einmal so weit sein wird.
Man muss da wirklich dranbleiben, dass wir auch wirklich konkurrenzfähig bleiben, dass man da nicht abgehängt wird. Da ist schon ein gewisser Druck da, auch um im internationalen Bauwesen da konkurrenzfähig zu bleiben. Ja.
Kommen wir nun zum zweiten Punkt, diesem BEM, diesem Building Energy Management.
Das ist eine relativ neue Thematik, dass man zunächst mal Energiebilanzen und weiterführend dann auch dynamische Simulationsmodelle aufsetzen kann, eben aus den BIM-Modellen heraus alle Informationen, seien es geometrische Informationen oder auch Materialinformationen, Baustoffe, Wärmeleitfähigkeiten und so weiter, abzugreifen und automatisiert in Simulationsmodelle zu überführen und damit den Energiebedarf des Gebäudes vorherzusagen. Unter bestimmten Randbedingungen, da kann man jetzt die aktuellen Randbedingungen nehmen oder dann auch vorausschauen mit dem Klimawandel, künftige Klimata simulieren und schauen, welchen Wärmeverbrauch habe ich, welche Heizlasten, welche Kühllasten habe ich, wie viel Energie braucht das Gebäude. Und da schauen wir, ob wir die Grenzwerte einhalten, die Zielwerte. Wenn das nicht der Fall ist, muss man nachbessern. Mittels einer Iteration können dort Änderungen eingebracht werden, das Ganze dann nochmal gerechnet werden. Das geht relativ schnell heute, sodass wir da in mehreren Wiederholungszyklen uns da einem Optimum annähern können. Und Optimum heißt jetzt einerseits energetisches Optimum, aber eben auch Kostenoptimum. Wir wollen eben möglichst energieeffizientes, aber auch kostenoptimales Bauen fördern. Und beides können wir mit solchen Simulationsmodellen sehr gut.
Wenn wir von Energieeffizienz reden, da ging es jetzt sehr stark darum, um den Betrieb des Gebäudes. Wie sieht es aus bei der Errichtung des Gebäudes? Ist das auch ein Teil davon?
Genau. In den Baustoffen ist ebenfalls Energie enthalten. Man spricht da von grauer Energie, Herstellungsenergie. Und auch die müssen wir minimieren, da im BIM-Modell ja alle Bauelemente, aber auch die Werkstoffe enthalten sind. Können wir Massenermittlungen machen, können wir die vollständigen Bilanzen auch stofflich dort ableiten und dann aber auch das zirkuläre Bauen fördern hier in Richtung Wiederverwertung. Am besten aber Reuse, überhaupt Bauteile, die man anderweitig wieder verwenden kann oder eben im anderen Falle dann recycelt und anderweitig verwertet. Also die gesamte Lebenszyklusbetrachtung von der Errichtung über den Betrieb bis zum Recycling kann da betrachtet werden. Aber man muss ganz klar hervorstreichen, dass der Betrieb auch heute noch mit dem höchsten Anteil an Emissionen verbunden ist. Und da müssen wir ran. Das ist eigentlich immer noch das wichtigste Thema. Natürlich müssen wir auch die Baustoffe betrachten und da bei der Baustoffwahl dann sehr sorgfältig damit umgehen. Das wird umso wichtiger, also prozentual umso wichtiger, je geringer dann der Verbrauch der Gebäude wird.
Ist das relevant für alle Arten von Gebäuden, also was die Nutzung betrifft, die Industriebau, Wohnbau, öffentliche Bauten?
Absolut, genau. Die Energie ist für die Umwelt natürlich ein großes Thema. Von den Kosten ist es jetzt natürlich bei Bürobauten oder Industriebauten nur ein kleiner Anteil, aber darf trotzdem nicht vernachlässigt werden. Natürlich sind bei Bürobauten die Personalkosten ausschlaggebend, aber auch hier kann energieeffizientes Bauen einen wesentlichen Beitrag leisten, weil wir eben gesunde Raumluft schaffen damit und damit auch ein gesundes Arbeitsklima haben und das wirkt sich wieder auf die Personalkosten aus. Also indirekt auf Komfort und Gesundheit hat das ebenfalls natürlich starke Auswirkungen.
Eine kurze Zwischenfrage. Du hast jetzt das Thema Raumluft, Gesundheit angesprochen.
Genau.
Viele glauben, dass diese Raumlüftungen Bakterienschleudern sind. Du kennst die Diskussion.
Ja, ja, also wieder auch diese Vorurteile,
ja. Ganz klar. Ja. Also ich habe eine kontrollierte B- und Entlüftung einbauen lassen, nur damit du meine Position kennst. Ja. Und ich bin gesund. Ganz viele sagen auf keinen Fall. Wir haben zum Beispiel in Vorarlberg das Thema, dass im Bereich des geförderten Wohnbaus, also die Vogi, wo sie ein Passivhaus errichtet wird und diese Lüftungen drin sind, während der klassisch private Wohnbau, also die Bauträger, die denn diese Wohnungen verkaufen, sagen, das bauen wir gar nicht rein, kostet viel zu viel und gibt nur Ärger. Und das höre ich dauernd, oder?
Also ja, das höre ich wirklich. Aber ist doch vielleicht auch wieder ganz klar, warum? Weil die Investoren natürlich Geld bei der Investition sparen wollen, während die Betreiber, die haben ja dann diese Gebäude, Die wollen natürlich Schimmel vermeiden, die wollen gesunde und zufriedene Mieterinnen und Mieter haben. Ist doch klar, oder? Also wenn ich es nicht haben will, dann sage ich, das ist ein Schaß und da schimmelt es und da fliegen die Ratten durch die Kanäle und was weiß ich.
Genau. Ich überlege nur gerade, ob man irgendwas Positives in diese Richtung auch sagen kann, dass das negativ entkräftet wird.
Also weil das ist ja auch unser Forschungsthema. Ich bin also im Spezialbereich auch Lüftung mit Wärmerückgewinnung und diese Anlagen tragen eben maßgeblich zur Raumluftverbesserung bei und damit zur Gesundheit und zur Energieeffizienz, weil die bis weit über 80% der Wärme wieder zurückholen.
Du hast jetzt angesprochen, dass die Raumluft eine bessere wird, gut für die Energieeffizienz, gut für die Gesundheit. Jetzt wissen wir, es gibt ja Menschen, die stehen Lüftungen aus verschiedensten Gründen kritisch gegenüber. Was würdest du denen sagen?
Ja, also ganz im Gegenteil, die Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, man bezeichnet sie ja auch als Komfortlüftung, verbessern primär mal den Komfort und die Gesundheit in den Innenräumen, sowohl in Wohnräumen als auch in Bürobauten. Wir haben frische, schadstofffreie Raumluft. Wir können uns vor Feinstaub schützen durch Feinstaubfilter. Wir führen die Luft vorerwärmt in den Raum, also haben zugfreie Luftzufuhr in den Räumen und verbessern damit die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner und vor allem in Büros und Arbeitsstätten eben auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das Ganze natürlich noch mit großer Energieeinsparung, also bis weit über 80% der Wärme kann zurückgewonnen werden. Und das hat eine ganz starke Bedeutung für die Energiewende, weil wir darüber ja auch die Heizlast senken. Das heißt, wir brauchen keine so großen Wärmeerzeuger mehr. Wir brauchen gerade im Kernwinter weniger Energie. Und das wird uns in Zukunft in der Energiewende große Hilfe leisten, weil wir gerade im Winter ein sogenanntes Winterloch haben. Wir haben zu wenig regenerative Energien im Winter, besonders durch die Solarenergie und sind dann im Extremfall gezwungen, Energie vom Sommer in den Winter zu holen, müssen dann speichern. Ja. Das können wir uns sparen, wenn wir im Winter weniger Energie verbrauchen und da hilft die Wärmerückgewinnung sehr stark dazu beizutragen. Natürlich gemeinsam mit der guten thermischen Hülle des Gebäudes, die eben zu diesen geringen Heizwärmeverbräuchen, aber vor allem auch Heizlast, also Leistung, geringe Leistungsanforderungen im Kernwinter beitragen.
Klar, ein wünschenswerter Stand der Technik, dass das verbaut wird.
Absolut, absolut.
Das man auch manchmal hört, ist Lebensdauer und Nutzungsdauer von Gebäuden. Wir wissen alle, wenn ein Gebäude errichtet wird, eigentlich egal, ob das im Bürogebäude ist oder von einem Mehrfamilienwohnhaus spricht, nach 20, 30 Jahren entspricht es oft nicht mehr dem gewünschten Stand, was Grundrisse betrifft und auch einige andere Dinge. Und spätestens, wenn das einmal 50 oder 60 Jahre alt ist, wäre es eigentlich schön, wenn es nicht mehr da wäre und wenn man es auf dem neuesten Stand der Anforderungen bauen könnte. Jetzt, wenn wir die Qualität der Gebäude laufend verbessern, ist das natürlich wieder ein Widerspruch, dass man sagt, und dann reißt man es nach 50 Jahren wieder weg. Gleichzeitig sagst du, dir ist sehr wichtig, dass man auch über Sanierungen spricht. Und da kommen die Themen jetzt irgendwo wieder zusammen. Was möchtest du uns dazu sagen und wie kann das durch die digitalen Systeme vielleicht zukünftig besser und günstiger werden, vielleicht aber auch noch mit berücksichtigen, was die schnelle Entwicklung digitaler Systeme betrifft versus der eher langsamen Entwicklung in Gebäude haben. Was könnte man zu dem Themenkreis sagen?
Ein ganz wichtiges Thema ist ja der Kern eigentlich der Nachhaltigkeit. Das steht ja schon im Wortstamm. Nachhaltig heißt, es hält länger, kann man sagen. Je langlebiger unsere Gebäude sind, umso besser auch für die Nachhaltigkeit. Und das gilt sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung. Sanierung ist ja nichts anderes wie die Verlängerung der Lebensdauer eines Neubaus. Und bleiben wir mal beim Neubau. Wann ist ein Gebäude zukunftsfähig? Wenn es einen sehr guten energetischen Standard hat, der auch noch in der Zukunft gut genug ist. Das heißt, wir müssen heute schon für morgen bauen, für die nächsten 50 bis 100 Jahre bauen. Dann sind diese Gebäude auch zukunftstauglich für die Energiewende. Und dann müssen sie auch, wie du gesagt hast, natürlich flexibel sein. Die Anforderungen werden sich ändern. Wir können das noch nicht voraussehen, was in Zukunft gebraucht wird in 20, 30 Jahren. Wie wird das Gebäude dann genutzt? Also müssen wir flexibel bauen. Das heißt, wir müssen zunächst mal bei der Planung flexible Grundrisse planen, die wir dann auch anderweitig nutzen können. Und wird sich nicht vermeiden lassen, dass man dann doch mal Umbauarbeiten hat und so weiter. Und da kommen wir jetzt in die Modernisierung und Sanierung hinein. Also ich selber sitze hier gerade in einem Universitätsgebäude für technische Wissenschaften, Gebäude aus den 70er Jahren, ein Gebäude mit Beton-Skelettbauweise, also mit Stützenraster, das in den 70er Jahren gebaut wird und bis heute wunderbar funktioniert und umgenutzt werden kann. Also das Stützenraster garantiert flexible Grundrisse. Wir können jederzeit die Wände versetzen an andere Stellen. Wir können die Raumaufteilung jedes Mal wieder neu machen. Ist jetzt übrigens gemacht worden. Dieses Gebäude ist ein Enerfit-Standard, das heißt energetisch auf neuesten Stand gebracht worden, im Rahmen der Sanierung unter 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Also wirklich zukunftsfähiger Standard und flexible Grundrisse. Und welche Rolle kann da jetzt die Digitalisierung spielen? Wir können das Gebäude von der BIM-Planung bis in den Betrieb und bis in die Sanierung, Umnutzung hinein weiter begleiten und müssen es natürlich immer auf Stand halten. Das heißt, diesen digitalen Zwilling quasi aktualisieren. Wenn Änderungen vorgenommen werden, muss er als BIM-S-Bild weiterhin aktuell gehalten werden. Und dann können wir solche Umbaumaßnahmen auch leicht vornehmen, sehr flexibel agieren und haben immer die Spiegelung vom Gebäudemodell und der Realität. Und damit können wir die Zukunft sozusagen ein Stück weit voraus abbilden, Simulationen machen bis hin zu virtueller oder augmented reality, dass wir solche Umbaumaßnahmen schon mal digital uns visualisieren, mit den Bauherren oder Nutzern absprechen können und fragen, ob damit der Wunsch erfüllt ist. Und wenn nicht, kann man Änderungen vornehmen und dann erst in die Umbaumaßnahmen reingehen. Und damit können unsere Lebensdauern der Gebäude, der Bestandsgebäude wesentlich verlängert werden und die Digitalisierung kann dabei helfen.
Jetzt ist vor der Datenhaltung ja eine der Herausforderungen. Man kennt es früher, ein Gebäude ist errichtet, irgendjemand hat die Pläne, 10 Jahre später gibt es die Firma, die Pläne hat, nicht mehr. Es sind nur noch Teile davon vorhanden. Und jetzt haben wir das Ganze heute in der digitalen Welt. Wie stellt man sicher, dass alle Änderungen, die an dem Gebäude über die Lebensdauer gemacht werden, tatsächlich auch digital nachgezogen werden? Wem gehören diese Daten? Wo liegen diese Daten? Und auch vor der Kompatibilität her, die IT-Systeme entwickeln sich ja weiter. Wie ist sichergestellt, dass diese Daten in 20, 30 Jahren auch noch verwendet werden können?
Genau, also das sind mehrere Schritte. Zunächst mal muss man schauen, gibt es überhaupt da schon mal einen digitalen Datenbestand? Bei Bestandsgebäuden sicher nicht. Also das sind in vielen Fällen Altbauten, wenn man hier sieht, aus den 70er Jahren, da gibt es Papierpläne, oder? Oder vielleicht noch ein PDF oder was auch immer. Aber jedenfalls 2D. Und in jedem Fall muss da eine Redigitalisierung erfolgen. Wenn überhaupt keine Pläne mehr vorhanden sind, muss man mit Laserscanning arbeiten, Punktwolken, dann Flächen draus generieren und wirklich digitale Modelle erstellen. Auch da sind wir in der Forschung dran, solche Verfahren zu automatisieren, zu vereinfachen. Das macht man übrigens auch mit denkmalgeschützten Gebäuden inzwischen, ja, diese Digitalisierung. Und wenn man dann so ein Modell hat, und da fragst du, wer ist der Eigner dieses Modells? Natürlich der Gebäudebesitzer muss auch Besitzer dieses Modells sein. Das heißt, bei der Erstellung dieses Modells muss vertraglich festgelegt werden, dass dieses Modell übergeht im Eigentum an den Eigentümer des Gebäudes. Nur so kann es weiter gepflegt werden. Und dann ist es Aufgabe vom Facility Management hier, Änderungen dann auch aktuell einzupflegen. Dafür braucht man geeignete Schnittstellen, die jetzt nicht Programmierwissen erfordern, sondern Low-Level, Low-Key, solche Informationsrückführungen zur Aktualisierung ermöglichen. Auch da arbeiten wir dran, dass das leichter wird, dass das zugänglicher wird, eben genau diesen Workflow eben vom digitalen Modell bis zum digitalen Betrieb sicher zu überführen und instand zu halten. Ja, das ist ganz wesentlich. Ja. Aber wenn man diese übereinstimmenden Modelle hat, dann kann man wirklich von einem digitalen Zwilling sprechen und dann aber auch weiteren Nutzen draus ziehen für den Betrieb. Ja, dann erkennt man sofort Abweichungen und kann dann auch gleich darauf einwirken, diese zu beheben, wenn irgendwas schiefläuft.
Kannst du uns irgendwie vielleicht ein aktuelles Projekt nennen, das ihr entweder mittendrin seid oder das bereits umgesetzt habt?
Genau, also jetzt gerade in der Endphase mit einer Verlängerung des Projekt BIM to BEM Flow von der Forschungsförderungsgesellschaft gefördert. Und da geht es genau um diese digitalen Workflows. Da geht es um Parameter-Mapping, da geht es um Kompatibilitäten und eben diesen Workflow durchgängig zu machen. Hier natürlich mit dem Schwerpunkt des BIM to BEM, also dem Energiemanagement. Aber wir haben auch schon Vorüberlegungen, diese Verfahren, die wir da entwickelt haben, nicht nur für die Energie, sondern auch für die Bauelemente zu transferieren, dass man diese Methoden auch anwenden kann, um Nachhaltigkeitsberichte ableiten zu können, um eben diese Bauteile und Bauteilinformationen unmittelbar nutzen zu können, um diese Berichtslegungen zu vereinfachen.
Es gäbe noch viele interessante Aspekte, die wir zu dieser Thematik beleuchten könnten, aber leider ist die Zeit schon wieder fertig. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. uns diese Dinge zu erklären. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir vielleicht irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt hier wieder anschließen könnten. Die Thematik entwickelt sich ja weiter und da wird sicher mal eine Gelegenheit geben.
Absolut gerne, ja.
Dann vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao.
Gefördert im Rahmen des FFG-Programms Digital Innovation Hubs in Österreich vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.